Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Westliche Geheimdienste haben offenbar über Jahre enger als bislang bekannt mit dem Gaddafi-Regime in Libyen zusammengearbeitet. Das belegen Dokumente, die in Tripolis gefunden wurden. Danach soll der US-Geheimdienst CIA unter anderem Terrorverdächtige zu Verhören nach Libyen gebracht haben. Der britische Geheimdienst MI6 soll Libyen mit Informationen über libysche Oppositionelle im Exil versorgt haben. Der libysche Übergangsrat beginnt unterdessen mit dem Aufbau einer Polizei in Tripolis.
Eine neue libysche Polizeistaffel. Und ein neues Innenministerium gerade in Tripolis eröffnet. Es geht voran im neuen Libyen, wenn auch nur ganz langsam. Endlich gibt es wieder Bargeld und es gibt Benzin. Eine bessere Versorgung der Menschen, neben der inneren Sicherheit, das Hauptziel des Übergangsrates. Das dritte Ziel ist die internationale Anerkennung des Übergangsrates bis hin zu dem Punkt, dass die neue libysche Regierung Libyen bei den Vereinten Nationen vertreten kann. Jetzt fällt ein Schatten über die Beziehungen zwischen dem neuen Libyen und dem Westen. Eine Menschenrechtsorganisation hat Dokumente gefunden, die beweisen, dass amerikanische und britische Geheimdienste in engem Kontakt mit dem libyschen Regime gestanden haben. Nicht nur, dass sie verdächtige Islamisten dem libyschen Geheimdienst übergeben haben, sie haben auch die Fragen geschickt, die die Libyer den Gefangenen stellen sollten. Und manchmal waren sogar CIA-Leute bei den Verhören mit dabei. In some of the interrogations themselves. Zudem soll es viele Briefwechsel mit Gaddafis Geheimdienstchef Moussaf Koussa gegeben haben. Dieser hatte sich Ende März nach London abgesetzt. Gaddafi allerdings soll noch im Land sein. Die Rebellen belagern die Städte Sirte und Bani Walid. Aber, sagt der libysche Übergangsrat, diese Bastionen des alten Machthabers könnten sich bald ergeben.
Die EU hat sich besorgt gezeigt über die Lage der Menschenrechte bei ihren östlichen Nachbarn Ukraine und Weißrussland. Beim Treffen der EU-Außenminister im polnischen Sopot forderte die EU-Außenbeauftragte Ashton den weißrussischen Staatschef Lukaschenko auf, politische Häftlinge freizulassen. Die Ukraine steht in der Kritik wegen eines Gerichtsverfahrens gegen die frühere Ministerpräsidentin Timoschenko. Die Partnerschaft zu den östlichen EU-Nachbarn ist Schwerpunkt der derzeit amtierenden polnischen Ratspräsidentschaft.
Zweiter Tag, neue Probleme. Im polnischen Seebad Sopot bekamen die 27 EU-Außenminister heute Morgen Besuch der Kollegen aus den Staaten, die vielleicht einmal in Zukunft der EU beitreten könnten. Ausführlich wurde über Konflikte in Ländern gesprochen, die an die EU angrenzen. Besonderes Sorgenkind, Weißrussland.
Die Unterdrückungen und Repressionen in Weißrussland, sie sind in keiner Weise akzeptabel. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Europäische Union hier geschlossen mit Sanktionen reagiert. Wir sind nicht bereit, auch Schritte in Richtung des weißrussischen Regimes zu unternehmen, solange nicht alle politischen Gefangenen auch frei sind und rehabilitiert sind.
Auch die Ukraine stand in der Kritik. Konkret, so hieß es, werde ein Freihandelsabkommen nicht unterzeichnet, solange die frühere Regierungschefin Timoschenko unbegründet angeklagt sei. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir den Fall von Julia Timoschenko mit großer Sorge beobachten. Das haben wir der Ukraine heute Morgen klargemacht. Wir verhandeln weiter und versuchen, Übereinkünfte zu erzielen. Aber wir sind uns der ernsten politischen Situation durchaus bewusst. Abreise mit Sorgenfalten, auch und vor allem wegen Syrien. Weitere Sanktionen schlossen die Minister nicht aus. Die Botschaft aus dem polnischen Seebad Sopot ist klar. Die EU will den Druck auf Syrien und Weißrussland verstärken, die Ukraine verwarnen, Libyen helfen. Die Außenminister betonten immer wieder, wie wichtig es ihnen ist, dass Europa mit einer Stimme spricht. An der Palästinenserfrage wird sich in wenigen Wochen zeigen, ob das mehr war als eine unverbindliche Absichtserklärung.
Die USA und die Vereinten Nationen haben besorgt auf den diplomatischen Konflikt zwischen der Türkei und Israel reagiert. Die Regierung in Ankara hatte gestern den israelischen Botschafter ausgewiesen. Hintergrund ist ein UN-Bericht über den israelischen Angriff auf ein Gaza-Hilfsschiff im Mai 2010. Dabei kamen mehrere türkische Aktivisten ums Leben. Das US-Außenministerium forderte beide Seiten auf, ihren Streit beizulegen. UN-Generalsekretär Ban sagte, beide Länder seien wichtig für den Friedensprozess im Nahen Osten. Auch Außenminister Westerwelle äußerte sich im polnischen Sopot.
Die Bundesregierung sieht diese jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Israel mit großer Sorge. Und wir rufen alle Beteiligten auf, hier keine neuen Verschärfungen ins Spiel zu bringen, sondern auf Entspannung und Gesprächsfähigkeit hinzuarbeiten.
In Tel Aviv und in weiteren Städten Israels demonstrieren zur Stunde erneut Hunderttausende Menschen gegen die Sozialpolitik ihrer Regierung. Die Proteste richten sich gegen zu hohe Lebenshaltungskosten. Unter anderem kritisieren die Demonstranten zu teuren Wohnraum, zu niedrige Löhne, eine schlechte Gesundheitsversorgung und zu hohe Steuern. Seit einigen Wochen gibt es in Israel immer wieder Protestaktionen für mehr soziale Gerechtigkeit.
Die Deutsche Bank muss sich wegen des Verkaufs hochriskanter Wertpapiere während der Finanzkrise verantworten. Eine US-Behörde hat das Finanzinstitut zusammen mit 16 anderen Großbanken auf Schadensersatz verklagt. Sie sollen Angaben über die Papiere geschönt und dadurch die staatlichen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac geschädigt haben.
Es sind die Top-Adressen unter den Geldhäusern, von der Bank of America bis zur Citigroup, die von der US-Finanzaufsicht beschuldigt werden. Mit dabei auch die Deutsche Bank. Der Vorwurf, sie hätten im Laufe der Finanzkrise wissentlich hochriskante Immobilienpakete verschoben und so 200 Milliarden Dollar einkassiert, mit in Wahrheit grob geschönten, faulen Hypotheken, eingewoben in Finanzprodukte. Geprellt wurden laut Klageschrift staatliche Finanzierer wie Fannie Mae, mithin die Steuerzahler. Auch der Präsident will das offenbar klären lassen. Er selbst vermied es heute, sich dazu zu äußern, und sprach eher über Strukturprogramme im Straßen- und Brückenbau, die der Kongress endlich verlängern müsse, damit der Arbeitsmarkt nicht weiter unter Druck gerate. Doch die Finanzbranche warnt schon vor Rückschlägen im Lande. Wenn die Banken nur noch durch Klagen verunsichert würden, dann könnten sie auch weiter kaum noch Geld verleihen. Die Vorwürfe selbst weisen die Finanzhäuser ohnehin zurück. Gerade Fannie Mae sei erfahren genug gewesen, um alle Risiken selbst einzuschätzen. Man werde sich, so auch die Deutsche Bank, zur Wehr setzen.
Die US-Regierung wahrt mit der Klage vor allem ihre Interessen und damit die der Steuerzahler, die die Folgen der Finanzkrise bis heute tragen müssen. Schadensersatzverhandlungen mit Banken gab es länger schon, offenbar ohne Einigung. Und die Klagefrist wäre in wenigen Tagen abgelaufen, zum Vorteil der Banken.
Union und FDP haben Griechenland vor Verzögerungen beim Spar- und Reformkurs gewarnt. Vertreter der Parteien sagten heute in Berlin, die Regierung in Athen gefährde die Unterstützung durch die anderen Euro-Länder. EZB-Präsident Trichet appellierte unterdessen an Italien, an seinen Haushaltszielen festzuhalten. Die Regierung in Rom hatte ein Sparpaket im Umfang von mehr als 45 Milliarden Euro angekündigt, zuletzt aber einige Vorhaben wieder zurückgenommen.
Jetzt also wieder Italien. EZB-Chef Trichet drängte Rom heute, seine Schulden endlich abzubauen, waren doch erneut Zweifel am Sparwillen der Regierung Berlusconi laut geworden. Dabei stehen die Euro-Staaten noch unter dem Schock der jüngsten Zahlen aus Griechenland. Hat das billige Geld aus den Rettungsschirmen etwa dazu geführt, dass Athen gar nicht mehr sparen will? Ja, sagen Finanzexperten wie Wolfgang Gerke und fordern den Austritt Griechenlands aus der Eurozone.
Da schließen Politiker Staatsverträge und keiner hält sich dran. Und der Bürger soll glauben, der nächste Vertrag, der wird eingehalten, von Griechenland ganz bestimmt nicht.
Die Regierungsparteien wollen ihren Kurs zwar nicht ändern, warnen Athen jedoch davor, Europas Solidarität aufs Spiel zu setzen.
Für Unvermögen oder Unwillen können die Steuerzahler in Nordeuropa und insbesondere in Deutschland nicht gerade stehen. Aus Sicht der FDP muss Griechenland seinen Willen zur Stabilität und zu Reformen neu bekräftigen. Beschwichtigungen oder Vertagungen sind für uns nicht mehr akzeptabel.
Die SPD forderte heute eine neue Bestandsaufnahme und einen kritischeren Blick auf das überschuldete Griechenland.
Das ist jetzt der Anlass, um sich ehrlich zu machen. Das heißt, dass künftige Auszahlungen nur bei einer ganz realistischen Betrachtung erfolgen dürfen. Und offenkundig waren die bisherigen Annahmen zu optimistisch.
Ende September wird der Bundestag über den erweiterten Rettungsschirm abstimmen. Die schlechten Nachrichten aus Athen machen es nicht einfacher für die Kanzlerin, eine eigene Mehrheit für ihre Europolitik zustande zu bringen.
Kurz vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist ein neues Finanzkonzept der SPD bekannt geworden. Wie mehrere Medien berichten, werden in dem Entwurf mehr Belastungen für Besserverdienende gefordert, etwa über einen höheren Spitzensteuersatz und die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Zugleich werde die ursprünglich geplante Entlastung von kleinen Einkommen vorerst aufgegeben. Oberste Priorität habe der Schuldenabbau.
In Dortmund haben tausende Menschen im gesamten Stadtgebiet unter dem Motto »Für Dortmund gegen Nazis« demonstriert. Ihr friedlicher Protest richtete sich gegen einen Aufmarsch hunderter Rechtsextremer. Am Rande kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und linken Gegendemonstranten. Diese hatten versucht, Straßensperren zu durchbrechen.
Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Der Verein hatte sich 1986 gegründet, um auf Missstände im Umgang mit Asylsuchenden hinzuweisen und ihre Rechte in Deutschland zu verteidigen. Dabei setzt Pro Asyl sowohl auf konkrete Einzelfallhilfe als auch auf politische Kampagnen.
In Frankfurt auf dem Jubiläumsfest von Pro Asyl treffen sich heute die, die denen eine Stimme geben wollen, die in Deutschland und Europa Schutz und ein menschenwürdiges Leben suchen. Das ist das Ziel von Pro Asyl seit 25 Jahren. 50.000 Flüchtlinge haben sie nach eigenen Angaben seitdem betreut.
Die Menschen müssen vom Ertrinken auf dem Meer bewahrt werden. Sie müssen eine faire Chance haben auf ein Asylverfahren. Und es kann nicht angehen, dass sie in Europa hin und her geschoben werden und niemand prüft, warum ist jemand geflohen.
So versucht Pro Asyl denen zu helfen, die auf dem Frankfurter Flughafen ankommen und einen Asylantrag stellen wollen. Das wird immer schwieriger.
In der Flüchtlingspolitik hat sich verändert, dass immer mehr versucht wurde, aus Flüchtlingen Kriminelle zu machen. Man hat aus Flüchtlingen sogenannte Illegale gemacht.
Menschen auf der Flucht nach Europa, wie hier auf der Insel Lampedusa. 2000 von ihnen sind nach Schätzungen der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR dabei dieses Jahr schon ertrunken. Die großen Flüchtlingsströme dieser Welt kommen aber gar nicht nach Europa.
Die Flüchtlinge in Europa, die Zahl der Flüchtlinge in Europa ist relativ gering. Circa 250.000 Menschen, die pro Jahr einen Asylantrag stellen. Weltweit beschäftigt sich UNHCR mit circa 44 Millionen Flüchtlingen. Also kein Vergleich.
Die EU versucht dennoch, wie hier in Griechenland, ihre Grenzen nach außen dicht zu machen. Und Flüchtlinge dürfen nur noch in dem Land Asyl beantragen, in dem sie Europa betreten haben. Pro Asyl wird die Arbeit nicht ausgehen.
Matthias de Sordo ist bei der Leichtathletik-WM im südkoreanischen Daegu überraschend Weltmeister im Speerwurf geworden. Ein weiterer Höhepunkt des vorletzten Wettkampftages war der 200-Meter-Lauf der Männer.
Er holte die dritte Goldmedaille für die deutschen Leichtathleten, Matthias de Sordo. Gleich sein erster Wurf war der weiteste, 86,27 Meter Saisonbestleistung. Die Führung gab der Bad Kreuznacher bis zum Ende nicht mehr ab. Zum ersten Mal Weltmeister.
Es ist fantastisch. Also ich kann es im Moment noch nicht so ganz realisieren. Aber im Moment fühlt es einfach fantastisch an.
Dann waren alle Augen auf ihn gerichtet. Sprint-Superstar Usain Bolt, der sich über die kurze Distanz mit einem Fehlstart noch blamiert hatte. Über die 200 Meter ließ der Jamaikaner der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. In 19,40 Sekunden verteidigte Bolt seinen Titel von Berlin und war der gefeierte Star des Abends. Ich habe nie an mir gezweifelt. Viele dachten, ich sei außer Form. Aber das war ich nicht. Jetzt habe ich es bewiesen. Morgen startet Usain Bolt erneut. Mit der jamaikanischen Staffel will er seine zweite Goldmedaille in Daegu gewinnen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. September.
Von Westen breitet sich tiefer Luftdruck aus und bereitet dem sonnigen Sommerwetter ein Ende. Zumindest im Osten Deutschlands morgen noch längere Zeit freundlich und warm, bevor Wolken und kühlere Luft auch dort ankommen. Und diese Wolken ziehen heute Nacht von Südwesten heran. Hier und da bringen sie teilweise heftige Schauer und Gewitter. In der Osthälfte bleibt es noch ruhig und zum Teil sternenklar. Morgen im Osten und Südosten noch längere Zeit freundlich, sonst überwiegen die Wolken. Zunächst bringen sie nur örtlich Regen oder Gewitter, die später zahlreicher und stellenweise auch unwetterartig werden. Dann sind auch schwere Sturmböen möglich, sonst schwacher bis mäßiger an der Küste frischer Wind aus südlichen Richtungen. Die lauen Sommernachtstemperaturen reichen von 13 Grad im Bayerischen Wald bis zu 19 am Rhein. Morgen im Osten noch bis 31 Grad, im Westen schon deutlich kühler. Am Montag im Osten und Südosten kräftige Regenfälle, vereinzelt auch Gewitter, sonst wechselhaft. Dienstag und Mittwoch mal Sonne, mal Wolken, die vor allem Richtung Norden gebietsweise Regen oder Schauer bringen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.05 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin doppeltes Spiel, wie westliche Geheimdienste mit Gaddafi kooperierten, sowie doppelte Madonna, zwei Gemälde begegnen sich in Dresden.